Herzlich willkommen, liebe Freunde des gesunden Menschenverstandes. Wir melden uns heute zurück mit Dr. Markus Krall, Ökonom und Buchautor. Es geht um sein neues Buch, Götterdämmerung, der Kampf um die neue Weltordnung. Und vielleicht dämmert es den Menschen ja sogar so sehr, dass die Freiheit siegt und nicht die verschiedenen Mächte, die eine hegemoniale Machtstellung anstreben. Lieber Markus, herzlich willkommen. Und was hat es mit diesem Titel auf sich?
Ja, grüß dich, Benny. Danke für die Einladung. Und ja, in medias res, was hat es mit dem Titel auf sich? Götterdämmerung ist ja so angelehnt an diese altgermanische Ragnarök-Geschichte. Umwälzungen gehen mit dem Fall der Götter einher, also mit dem Fall der höchsten Instanzen, Autoritäten, die sich der Mensch so vorstellen kann. Und im politischen Kontext ist einfach Götterdämmerung der Fall der bisherigen hegemonialen Ordnung. Wir haben ja auf der Welt jetzt 35 Jahre eine hegemoniale Ordnung durch die Vereinigten Staaten gehabt, nachdem wir zwischen 1945 und 1990 eine bipolare Weltordnung hatten. Zwischen der Sowjetunion auf der einen und den USA auf der anderen Seite hatten wir dann quasi die totale Dominanz Amerikas. Diese totale Dominanz, die endet jetzt, und zwar einfach deswegen, weil Amerika, Westeuropa und Japan zusammen eben nicht mehr 3/4 des Weltbruttosozialprodukts ausmachen. Das war tatsächlich 1990 so, muss man sich mal vorstellen, ja. Sondern wir haben heute eine neue Macht mit China, die alleine zumindest Entschuldigung, kaufpreisbereinigt, 40% des Weltbruttosozialprodukts herstellt. Das ist eine gewaltige ökonomische Macht. Die chinesische Wirtschaft ist etwa ein Drittel größer als die der Vereinigten Staaten und sie ist etwa doppelt so groß wie die der Europäischen Union. Nur damit mal die Größenverhältnisse zurechtgerückt werden für die Größenwahnsinnigen in Brüssel. Ja, und dazu kommt, dass es seit jetzt einigen Jahren ein Bündnis gibt zwischen China und Russland, in das der Westen Russland quasi durch seine eigene Feindseligkeit reingepresst hat, völlig ohne Not. Und jetzt führt das Ganze, führen diese ganzen Entwicklungen zusammen mit technologischen Entwicklungen, zusammen aber auch mit einer Fluidisierung der Werte, ja, die also eine Blüte des Kulturmarxismus darstellen, führen dazu, dass alles ins Rutschen kommt. Und mein Buch ist der Versuch, einfach mal eine klare Interdependenzenzuordnung quasi und ein Verständnis der Abhängigkeiten, der Ursache-Wirkungsketten zu ja, herzustellen und dann daraus abzuleiten, wo es denn wahrscheinlich hingeht. Und im Wesentlichen habe ich das in drei Schichten sozusagen abgeschichtet, wenn man so will. Die erste ist die Frage der Werte, also in welche Art von Gesellschaft wollen wir und werden wir leben? Und dass du das Stichwort ja schon gerade in deiner Begrüßung gesagt, nämlich in einer freien oder in einer unfreien Gesellschaft. Also setzen sich die Kräfte der Freiheit durch, ja oder nein? Nach meiner Überzeugung werden sie das tun, aber abgemacht ist die Kiste noch nicht. Und die zweite Frage ist, wie sieht es aus mit der geopolitischen Hegemonie oder was für eine Art von geopolitischer Ordnung werden wir haben? Wird jetzt die amerikanische Hegemonie durch eine chinesische abgelöst oder werden wir eine multipolare Weltordnung haben? Die Amerikaner, nachdem sie ja eingesehen haben, dass die Unipolarität Amerikas nicht mehr durchsetzbar ist, versuchen jetzt eine für sie halbwegs vorteilhafte Neugestaltung der Multipolarität durchzusetzen. Und da gibt es verschiedene Schlachtfelder, über die ich mich dann im geopolitischen Teil des Buches auslasse. Und last not least gibt es ja in der Geschichte immer auch eine Frage, nämlich Personengestaltengeschichte, Persönlichkeit mit Gestaltungswillen Gestaltengeschichte. Und wer sind eigentlich im Moment die Gestalter? Und wer sind sie nicht? Wer sind nur die eingebildeten Gestalter? Und da sehen wir im Grunde genommen drei Personen: Putin, Xi und Trump, die Gestalter sind. Und dann sehen wir einen Haufen Möchtegern-Gestalter, Zwerge, die in Berlin, Brüssel, Paris und London herumfuchteln und die nur für uns hier in Europa groß erscheinen, weil hier die Sonne so tief steht, dass auch Zwerge lange Schatten werfen. Und ja, das Buch versucht eben auf Basis im Grunde genommen der österreichischen Schule, also der Praxeologie, der ökonomischen Analyse, der Anreizanalyse, zu ermitteln, was sind eigentlich die Wirkkräfte? Und aus diesem Verständnis von Wirkkräften dann weiter den Versuch zu machen, zu verstehen, wo es hingehen könnte ohne dass das Buch jetzt eine Prophetie wäre, das ist es nicht, aber es zeichnet sich schon so einiges ab, wie sich denn die neue Ordnung gestalten wird.
Ja, du hast es ja auch wunderbar gesagt oder lässt es immer wieder einfließen. Auch der Humor kommt stets nicht zu kurz. Das ist eh wichtig. Gerade wenn es so ein bisschen düsterer zu sein scheint, dann ist der Humor das, was einem dann doch den Tag zumindest versüßt. Und was ich auch zur Sprache bringen möchte heute, ist der Hayek-Sozialismus-Index, der entwickelt wurde von Tino Gottesmann und Philipp Jähnel. Und das ist eine tolle Sache, weil man sehr schön sieht, was die Menschen eigentlich so nicht wahrnehmen. Ja, weil es eben über einen längeren Zeitverlauf stattfindet, weil der Frosch langsam erhitzt wird und nicht gleich platzt, sondern irgendwann eben. Und wenn man sich diese Daten mal vor Augen führt, dieses Sozialismus-Kollektivismus-Index, dann geht das im Grunde auch in diese Richtung, die du gerade adressiert hast, dass es eben über Erkenntnis gelingen kann, von diesem Kollektivismus abzulassen, weil wir nähern uns den Freiheitseinschränkungen oder dem Kollektivismus, den wir schon mal in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts hatten. Also da sind wir nur noch 15 Prozentpunkte entfernt, je nachdem, wie man es misst. Und es ist natürlich auch immer eine Frage, wie kann man einen Freiheitsindex objektivieren, gerade wenn wir jetzt als Anhänger der österreichischen Schule von der Subjektivität des Wertens ausgehen, dann ist es ohnehin schwer, das irgendwie sichtbar zu machen. Aber diese beiden Jungs, die haben das toll gemacht und sind da sehr firm und haben auch diverse Fragen gestellt, ob das so passt oder auch nicht. Man kann auch im Übrigen über eine Simulatorfunktion die Parameter selber ändern und eben seine eigene Urteilskraft damit einfließen lassen. Also erstmal, was sagst du zu diesem Index? Wir verlinken ihn natürlich auch unter diesem Video und vor allem auch, wie passt das in dein Buch hinein, was man ja, also es soll ja beides wachrütteln letzten Endes und wir wollen nicht, dass es wieder zu einer Katastrophe kommt, sondern wir wollen, dass die Menschen durch Erkenntnis erkennen, dass man von diesem Kollektivismus, egal ob von rechts oder von links, von diesem Staatsglauben, von diesem Etatismus Abkehr nehmen sollte.
Ja, also das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Danke, Benni, dass du dieses Thema aufbringst. Ich habe jetzt vor ganz kurzer Zeit, der ist ja auch ganz neu, diesen Sozialismusindex der Hayek-Gesellschaft zum ersten Mal gesehen und der ist derartig großartig.
Sekunde, also der ist nicht von der Hayek-Gesellschaft, das haben zwei Privatpersonen gemacht und wir sind mit Philipp Bargus haben wir so eine kleine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns austauschen.
Ah, okay, weil mich hat es über die Hayek-Gesellschaft erreicht. Also, dann passt es aber auch. Aber der ist derartig großartig, dass ich ihn in mein Buch eingebaut hätte, wenn er rechtzeitig gekommen wäre. Ich habe mich an der Stelle, es geht ja auch um die Frage, welche Kraft schöpfen Gesellschaften aus der Freiheit? Und es hat ja einen Grund, warum Europa an den Rand des Geschehens gedrängt ist und nicht mehr Subjekt seines Handelns ist, sondern Objekt des Handelns fremder Mächte. Der Grund ist, dass sich Europa für eine Ordnung der Unfreiheit entschieden hat. Und während in Russland eine wirtschaftliche Freiheit herrscht, wie seit im Grunde genommen 1917 nicht mehr, seit der kommunistischen Revolution. Und in China haben wir zwar eine kommunistische Regierung, aber wir haben eigentlich einen Hyperkapitalismus. Also es ist kein freies Land, aber auf der wirtschaftlichen Ebene haben wir einen Hyperkapitalismus in China. Und in Amerika haben wir im Grunde sowieso schon immer eine freiheitlichere Ordnung relativ zu Europa, die unter den linksdemokratischen Präsidenten auf Abwege gekommen ist und was jetzt massiv korrigiert wird. Das heißt, was wir hier sehen, ist, dass die Stärke einer geopolitischen Einheit, wenn man so will, ob das ein Land ist oder eine Gruppe von Ländern, wesentlich davon abhängt, ob dort die Freiheit herrscht oder nicht. Und insbesondere, ob die wirtschaftliche Freiheit herrscht oder nicht. Und ein Land, das sich für die Unfreiheit entscheidet, steigt eben ab. Nicht nur, was den Wohlstand seiner Bürger angeht, sondern auch, was seine Fähigkeit angeht, Einfluss zu nehmen. Es hat weniger Möglichkeiten, militärische Macht zu entfalten, weil ihm das Geld fehlt. Es hat weniger Möglichkeiten, Softpower zu entfalten, weil es kein Vorbild ist. Es hat weniger Möglichkeiten, als Handelspartner Druck auf andere auszuüben, sich sozusagen seinen politischen Ideen anzuschließen, weil es bedeutungslos ist als Handelspartner, wenn es schwach und unfrei und damit arm ist. Und insofern ist dieser Sozialismusindex eine ganz großartige Sache. Also ich habe auch bei diesem Simulationstool ein bisschen mit rumgespielt. Ich habe es natürlich leicht gehabt. Da war die Frage, was ist dein Idealstaat? Und da habe ich natürlich erstmal alle Regler nach links gerückt, ja, so auf null gesetzt. Keine Regulierung, nur 10% Staatsquote oder weniger. Ja, und dann kommt natürlich gleich was Schönes bei raus. Also ist auch amüsant, damit mal in Anführungszeichen zu spielen. Und um den Bogen zurück zu meinem Buch zu schlagen, im Grunde genommen haben wir ja jetzt verschiedene Modelle auf der Welt. Die Regler sind unterschiedlich eingestellt. Ja, die Regler der Staatsaktivität sind unterschiedlich eingestellt und nicht nur in absoluten, sondern auch in relativen Begrifflichkeiten. Beispielsweise in Argentinien, wo wir zwar absolut gesehen immer noch kein richtig freies Land haben, weil viel zu viele der alten Regularien noch in Kraft sind, wo aber täglich dereguliert wird, was das Zeug hält. Und jetzt schon, ich habe glaube ich 14.000 Regulierungen schon geändert oder abgeschafft worden sind im Zuge der Milei'schen Reformen. Ja, und hier sehen wir dann relativ schnell, wie das wirkt. Das wirkt sofort auf Wachstum, auf Beschäftigung, auf Wohlstand, auf den Abbau der Armut und so weiter und auf das Zurückdrängen von Inflation. Und auf das Zurückdrängen von Handelsbilanz und Leistungsbilanz und Staatsfinanzen, Ungleichgewichten etc. Das heißt also, es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Frage, wie frei sich eine Gesellschaft organisiert und welchen Einfluss in der geopolitischen Arena sie dann noch haben kann. Und da sehen wir, wenn wir die großen Player eben uns anschauen, was haben wir da? Wir haben im Grunde genommen die Vereinigten Staaten, die immer noch dank ihres geerbten Militärpotenzials und ihrer Leitwährung die stärkste Macht sind, auch wenn China die größte Wirtschaftsmacht ist mittlerweile. Wir haben Russland, wir haben China, wir haben dann noch quasi die anderen BRICS-Player wie Indien und Brasilien. Und wir haben die intellektuellen Leuchttürme auf dem Planeten. Und da sehe ich in erster Linie Argentinien, da sehe ich El Salvador übrigens. El Salvador, ein winziges Land in Mittelamerika, im Grunde genommen ein Kleinstaat, das im Moment sich durch Reformen, ganz ähnlich wie in Argentinien, allerdings dort zunächst mal mit dem Schwerpunkt Kriminalitätsbekämpfung, aus dem unsichersten Land der Welt wurde eines der sichersten Länder der Welt in kürzester Zeit, aber gleichzeitig auch Reformen, und zwar echte Reformen, Wirtschaftsreformen in Richtung Freiheit, dass so ein Land ein Leuchtturm sein kann. Und ich glaube, dass die Wirkung, die von so kleinen Datenpunkten wie El Salvador und von so großen Datenpunkten wie Argentinien ausgeht, gewaltig ist. Und zwar deswegen, weil der Leuchtturm auf der ganzen Welt zu sehen ist. Natürlich schweigt unsere Presse diese Erfolgsgeschichten tot. Die hört man nicht gerne, weil sie nicht ins sozialistische Diebesnarrativ passen. Aber es wird sich auf Dauer nicht verhindern lassen, dass die Leute sehen, dass wir ärmer werden und die Argentinier reicher. So wie es 80 Jahre lang umgekehrt gelaufen ist. Als wir reicher geworden sind durch die Kraft der Freiheit und Argentinien verarmt ist durch den Schaden des Sozialismus. So, und was macht mein Buch? Im Grunde genommen, es sortiert diese Dimensionen mal ja, mit einem gewissen System. Und da gibt es einmal die Frage der Freiheit. Was ist eigentlich Freiheit? Was sind die Grundlagen der Freiheit? Und ich habe ein ganzes Kapitel auch der Frage gewidmet, was sind die metaphysischen Grundlagen der Freiheit? Was ist eigentlich der tiefere Grund, warum freie Gesellschaften erfolgreich sind und unfreie Gesellschaften nicht erfolgreich sind? Und der Grund liegt in der Natur des Menschen, also letzten Endes in der von Gott uns gegebenen Natur des Menschen, deswegen eine Metaphysik der Freiheit. Ich halte die Metaphysik der Freiheit für ein ganz wegweisendes Thema, mit dem wir in der Zukunft arbeiten müssen, wenn wir uns gegen den Kulturmarxismus zur Wehr setzen wollen. Und von da ausgehend dann zu der Frage, was ist eigentlich, was passiert in Argentinien? Was ist die europäische Krankheit? Woran können wir die messen? Welche Handlungsweisen kristallisieren sich hier und setzen sich um in ökonomischen Misserfolg Europas, der ja gewaltig ist. Das ist ja ein Ausmaß. Das hat man einen Verfall von solcher Geschwindigkeit hat man ja seit der Richtung des Sowjetkommunismus in Europa nicht mehr gesehen. Ja, das letzte Mal, dass wir sowas gesehen haben, war in den 20er, 30er Jahren, als der Sowjetkommunismus Russland zerstört hat. Ja. Und von da aus dann weitergehend, dann habe ich noch ein Kapitel eingebaut zu dem, was ich für den größten schwarzen Schwan halte, den wir möglicherweise managen müssen in dieser großen Auseinandersetzung. Was ist dieser größte schwarze Schwan? Das sind die Folgen der Covid-Impfung. Ich halte die Covid-Impfung für die größte Gefahr, der die Menschheit je ausgesetzt worden ist. Und zwar deswegen, weil man hier ein vollkommen ungetestetes, auf Gentherapie basierendes Mittel an 5 Milliarden Menschen verspritzt hat, ohne zu wissen, was es bewirkt. Das ist in meinen Augen eines der größten Verbrechen, die jemals begangen worden sind. Mit einer Aggressivität, einer Blindheit und einer, ja, und einer, wie soll ich mich ausdrücken, Selbstherrlichkeit und Arroganz, die nur eine sozialistische absolute Macht zutage bringen kann. Und wir haben jetzt, ich habe mir eine Menge Statistiken dazu angeschaut, deswegen ist dieses Kapitel, weil es natürlich, wenn sich das so entfalten sollte, wie ich es befürchte, hat es ja gewaltige Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und auf die Möglichkeiten, die uns überhaupt noch bleiben. Und das wird uns sehr, sehr lange Zeit kosten, diesen Schaden wieder gut zu machen. Und ich habe mir also eine Reihe von Zahlen und Analysen daraus gesucht und da auch das mit Studien und Fakten, ich glaube, sehr sauber unterlegt. Also da ist die KI übrigens, hat sich da als ausgesprochen nützlich erwiesen, die Dinge zu finden, die man da sucht. Und wir haben also nach meiner Überzeugung durch die Impfung eine Übersterblichkeit, seit sie eingeführt worden ist, von mindestens 25 Millionen Menschen. Das heißt, diese Impfung hat wahrscheinlich 25 Millionen Menschen getötet. Und wir haben eine Halbierung der Fruchtbarkeit bei den geimpften Personen. Es gibt eine Studie aus Tschechien, wo die gesamte Geimpfte mit der gesamten nicht geimpften Bevölkerung verglichen worden ist. Und die Geimpften bekommen nur halb so viele Kinder wie die Ungeimpften. Als ich ChatGPT gefragt habe, wo ist diese Studie, hat ChatGPT mir die Studie zwar geliefert, aber nicht ohne mir zwei Seiten nachzuliefern, warum diese Studie irgendwie nicht aussagefähig sei, weil und dann kamen lauter Scheinbegründungen. Ich hab mir erlaubt, in meinem Buch diese Scheinbegründungen von ChatGPT zu zitieren, ja, damit die Leute sich selbst ein Bild davon machen können, wie auch KI missbraucht wird, um unsere Wahrnehmung zu filtern. Aber es lässt sich einfach nun mal nicht bestreiten, dass die Geimpften nur halb so viele Kinder kriegen in Tschechien wie die Ungeimpften. Und die Stichprobe ist groß genug, um zu zeigen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass es andere Ursachen haben kann. So, und der Schaden, der sich hier an der Demografie und an der arbeitsfähigen Bevölkerung und auch an den ja auch an der gebildeten Bevölkerung, die ja bestimmte Dinge können muss, damit bestimmte komplexe, arbeitsteilige Prozesse der Wirtschaft aufrechterhalten werden können. Dieser Schaden wird unermesslich sein, fürchte ich. Das ist also es ist im Prinzip so ein Nebenbaustein, wo ich gesagt habe, das ist der größte schwarze Schwan für jede Entwicklung, die da kommt, egal was die anderen Richtungen definieren. Dann habe ich mir als nächstes vorgenommen, das Thema Geopolitik. Und zwar diese Frage der im Prinzip multipolaren, aber eigentlich zunächst mal tripolaren Weltordnung. Was ist die tripolare Weltordnung? Die tripolare Weltordnung ist im Grunde genommen die Aufteilung der Welt nach Hegemonialzonen zwischen Amerika, Russland und China. Und ich bin vollkommen überzeugt davon, auch wenn ich das nicht beweisen kann, aber alle Entwicklungen zeigen, dass es so sein dürfte, dass es zwischen diesen dreien eine Absprache gibt, wer denn wo, wie soll ich sagen, sein Vorgarten hat. Und der Vorgarten der Amerikaner wird durch die Monroe-Doktrin definiert. Das sind die beiden Amerikas, und zwar die gesamten beiden Amerikas. Das hat Venezuela neulich zu seinem Schaden herausgefunden, dass es nicht am Südchinesischen Meer liegt. Ja. Und dazu gehört übrigens auch Grönland. Und ich garantiere allen unseren Zuhörern, von Grönland haben wir nicht das letzte Mal gehört. Ja, das ist ganz sicher. Und auch die Vorstellung, dass Carney in Kanada in die EU führen könnte, ja, der wird auch noch rausfinden, dass die Monroe-Doktrin ein bisschen stärker ist als er, ja. Und die zweite große Einflusszone ist eben Russland und sein Near Abroad, wie es so schön heißt. Also das ist im Grunde genommen sind das die früheren GUS-Staaten. Ja, übrigens inklusive der Ukraine, ohne das Baltikum. Ja, das heißt also, die alte Sowjetunion wird ganz klar als russische Einflusszone anerkannt. Und das ist auch logisch. Und zwar einfach deswegen, weil in all diesen früheren sowjetischen Republiken, die jetzt selbstständige Staaten sind, große russische Minderheiten leben. Den meisten Leuten ist nicht klar, dass die Mehrheit in der Ukraine Russisch spricht. Ja, eine Minderheit von zwischen 40% und 50% der Ukrainer sind Russen, also russischstämmige Personen, so wie die Österreicher deutschstämmig sind, wenn man so will, ja. Und so wie die Südtiroler deutschstämmig sind, also das sind Russen, die ein freundschaftliches Verhältnis zu Russland wollen. Die wollen nicht unbedingt Teil von Russland sein, aber sie wollen ein freundschaftliches Verhältnis zu Russland haben. Und in Kasachstan gibt es auch eine riesige russische Minderheit. In den ganzen Staaten südlich von zwischen Kasachstan und Afghanistan gibt es überall große russische Minderheiten, auch in Georgien, Armenien und Aserbaidschan. Ja, auch in Weißrussland ist im Grunde genommen Russland. Deswegen heißt es Weißrussland und nicht Weißland. Ja, so, das heißt, das ist ganz klar, dass die Amerikaner und auch die Chinesen die frühere Sowjetunion als russisches Einflussgebiet sehen. Und China hat sich mit Russland in einer Weise arrangiert, dass es quasi Sibirien ja nicht sozusagen integrieren muss in das chinesische künftige Imperium, sondern Russland liefert wunderbar zu günstigen Konditionen, so wie sie uns auch beliefert hätten, wenn wir es denn gewollt hätten. Ja? Und haben, als wir es noch wollten.
Ja,
Ja?
sogar im dunkelsten Kalten Krieg, der damals geherrscht hat. Und du hast es ja wunderbar auch mehrfach schon ausgeführt und Trump zitiert. Trump hat es nicht nur bei Tucker Carlson gesagt, sondern auch noch an anderer Stelle, dass er eben meinte, wenn die Dollar-Hegemonie verloren ginge, das wäre so, als wenn man einen Weltkrieg verloren hätte. Und das ist das, was da auch stattfindet. Deswegen war es auch logisch, dass er erst Venezuela genommen hat, um dann jetzt die Iran-Thematik aufzumachen. Und natürlich, was ich persönlich kritisiere, oder was eigentlich der Kern der Ursache des Problems ist, dass Menschen über Menschen herrschen, dass das ein grundsätzliches Problem ist und dass wir das vielleicht mal überdenken sollten. Meinst du nicht auch?
Also, bevor wir dazu kommen, vielleicht noch einen kleinen Zwischenschritt, nämlich die dritte Einflusszone, nämlich China. China wird Ostasien als hegemoniale Einflusszone haben, und zwar inklusive Taiwan, völlig klar. Vielleicht hat irgendjemand beobachtet, dass die Chefin der KMT-Partei, also der Kuomintang-Partei, gerade Festlandschina besucht hat, in einem sehr freundschaftlichen Besuch. Ja, natürlich sehen die Chinesen Taiwan als integralen Bestandteil Chinas. Da gibt es natürlich jetzt gewaltigen Historikerstreit darum, wie lange Taiwan unter chinesischer Herrschaft war oder nicht war oder sonst was. Aber man muss ja ganz klar sehen, dass Taiwan in seiner gesamten kulturellen Ausprägung chinesisch ist. Ja? Und das hat ja, und Taiwan war ja auch bis 1971 allein vertretungsberechtigt für ganz China in der UNO. Da kann man sich also schlecht hinstellen und sagen, es hat mit China nichts zu tun. Das ist ja ein bisschen schwierig. Ja? Und ich bin sicher, dass es da auch Abmachungen geben wird, die auf gemeinsame, wo man wieder Gemeinsamkeiten finden wird. Und ich glaube, da tun wir gut dran, ganz vorsichtig zu sein mit unserer Art, aller Welt Vorschriften zu machen. Also hier wird es Einflussgebiete geben. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, du hast es gerade schon gesagt, die Frage der Leitwährung. Wenn man sich die amerikanische nationale Sicherheitsstrategie anschaut, die ist veröffentlicht, die kann jeder lesen, ja, dann sind da drin die wichtigen Punkte geklärt. Nämlich, worauf konzentriert sich Amerika? Auf den amerikanischen Doppelkontinent, auf eine Führungsrolle bei KI und im Weltraum und auf die Leitwährungsfunktion des Dollar. Das sind die Haupthebel amerikanischer Dominanz in ihrer Sphäre und Sicherstellung der amerikanischen Sicherheit in einer dann tripolaren Welt. Und dieser Fokus auf den Dollar ist auch ganz wichtig. Trump hat es nicht nur bei Tucker Carlson gesagt, er hat es auch in einer beachtenswerten Rede am 5. September 2024, 2 Monate vor seiner Wahl zum 47. Präsidenten, also zum Nachfolger seiner selbst, ja, nachdem er schon der 45. war, im Economic Club in New York gesagt, wenn wir den Dollar als Leitwährung verlieren, ist es, als wenn wir einen großen Krieg verlieren. Warum ist das so? Weil der Dollar natürlich ein Tributsystem ist, bei dem Amerika gewaltige Mengen an Waren importiert und mit frisch gedruckten Dollars bezahlt. Und dieser Transfer von Wohlstand, der beträgt ungefähr 1 Billion im Jahr. Und das ist die Summe, die der amerikanische Militär- und Geheimdiensthaushalt etwa kostet. Und das bedeutet also, dass die gesamte geopolitische amerikanische Machtposition darauf beruht, den Dollar zu haben. Denn wenn sie den nicht mehr haben, dann müssen sie die Billionen woanders hernehmen und dann müssen sie gewaltige Einsparungen machen mit gewaltigen politischen Kosten in den USA, die so ohne weiteres nicht zu haben sind in einem Land, das mit fast 40 Billionen verschuldet ist. Und deswegen hast du auch schon gerade zu Recht darauf hingewiesen, kommt jetzt die Perlenschnur. Venezuela hat die größten Ölreserven der Welt, fast 18% ja, der Weltölreserven liegen in Venezuela. Danach kommt Saudi-Arabien mit fast 15% und danach kommt Iran mit 12%. Die drei untereinander haben fast die Hälfte der Weltölreserven. Und natürlich kommen dann noch die ganzen kleineren und größeren Golfstaaten dazu, Emirate, Bahrain, Kuwait, Katar, Ja, da kommt natürlich dann auch Libyen noch dazu. Das sind alles Länder, die komplett unter amerikanischer Petrodollar-Kontrolle stehen. Und der Petrodollar ist eben der Eckpfeiler der Leitwährungsfunktion des Dollar. Und zwar indem man sagt, okay, wer Öl kaufen will, muss mit Dollar bezahlen. Ja, also es geht nicht darum, das Öl zu stehlen. Das haben die Amerikaner noch nie gemacht. Das ist einfach nicht wahr. Sie wollen einfach nur, dass es mit Dollar bezahlt wird. Das ist ein Deal, eure Sicherheit gegen den Petrodollar. Ja. Und Iran wollte, genau wie Venezuela, daraus ausscheren und Dollar, also nicht mehr Dollar nehmen, sondern Yuan. Ja. Damit hätte China sich aus der quasi Notwendigkeit befreien können, 500 Milliarden Dollar Überschuss pro Jahr zu erzielen mit den Vereinigten Staaten, ja, weil es nämlich ungefähr 500 Milliarden Dollar braucht, um das Öl zu importieren, das sein Defizit zwischen dem Verbrauch und der heimischen Produktion deckt. Und wenn das nur mit Dollar geht, dann bleibt eben in gewissem Umfang die Leitwährungsfunktion des Dollar zumindest eine Weile, 4, 5, 6, vielleicht 7 Jahre noch erhalten. Und das ist das Zeitfenster, in dem die Amerikaner mit libertärer Politik plus KI ihre Produktivität so steigern können, dass sie tatsächlich doch noch aus ihren Schulden rauswachsen könnten. Plus ein bisschen mehr Sparsamkeit wäre auch nicht schlecht. Also Big Beautiful Bills, wie Trump das so schön formuliert hat, wo wir 2 Billionen neue Schulden machen und nennen das dann ganze Big Beautiful Bills. Das wird es in Zukunft nicht mehr geben, wenn Amerika die Chance, die sich ihm jetzt bietet, dieses Zeitfenster von 5, maximal 7 Jahren, nicht nutzt, dann war es das. Also das ist jetzt das letzte Zeitfenster, das Amerika hat, um seine Ökonomie auf Vordermann und in Ordnung zu bringen. Und das bedeutet mehr Marktwirtschaft, weniger Regulierung, Rückzug des Staates, Sparsamkeit, Abbau der ganzen Einmischungen des Staates, auch auf Bundesstaatenebene. Wir haben gerade festgestellt, in Kalifornien gibt es anscheinend alleine, wird durch Betrug 50 Milliarden Dollar pro Jahr abgegriffen, ähnlich wie bei diesen nicht existierenden Kindertagesstätten in Minnesota. Nur da sind es nicht nur Kindertagesstätten, da sind es gleich ganze Krankenhäuser, die von irgendwelchen Einwanderern nicht betrieben werden, aber Staatssubventionen in riesigem Umfang abholen. Also es ist ein Diebesladen erster Klasse, der muss ausgeräuchert werden. Da muss auch Doge reaktiviert werden. Ja, das, anders wird das nicht gehen. Da wird man KI einsetzen müssen, um diesen ganzen Augiasstall auszumisten. Das ist jetzt die Chance, die Amerika hat. Also die Auseinandersetzung, die läuft.
Weil natürlich Trump ist auch ein politischer Unternehmer, wie er im Buche steht. Das ist, denke ich, auch außer Frage. Und ich glaube auch, dass es eben wichtig ist, dass die Menschen erkennen, dass die freiwillige Kooperation eben den Wohlstand bringt, die Produktivkräfte und nicht die konsumtiven. Und alles, was der Staat macht, ist eben konsumtiv. Und da schließt sich auch nochmal der Kreis zu dem Hayek-Sozialismus-Index. Das, was Roland Bader 1991 schon geschrieben hat, in Kreide für den Wolf, das Vorwort hast du übrigens geschrieben, die tödliche Illusion vom besiegten Sozialismus, der hat ja recht behalten, leider Gottes. Und das spüren wir gerade sehr bitter. Und da ist auch dieser Sozialismusindex super, weil man sieht, dass von 95 bis heute nur die Venezuela, also die Despoten in Venezuela, muss man ja sagen, die Hand oder das Schwert mehr an den Freiheitsrechten angewendet hat, als es in Deutschland der Fall war. Also auf Platz 1,
ja.
Auf Platz 1 ist Venezuela. Und dann folgt Deutschland. Das muss man sich mal überlegen. Von 95 bis heute. Also irre.
Ja, man muss, glaube ich, sehen, dass was Roland Bader in diesem Buch, das ist absolut, also wirklich ein Muss zu lesen. Ja, kann ich jedem nur wirklich ans Herz legen. Halt's bitte nochmal in die Kamera. Kreide für den Wolf, die tödliche Illusion vom besiegten Sozialismus, hat er geschrieben, nachdem der Sozialismus gerade gefallen war in Osteuropa. Und was passiert ist, ist im Grunde genommen, dass wir über den Kulturmarxismus den Sozialismus in uns aufgenommen haben. Zu dem Zeitpunkt, als der Kommunismus im Osten fiel, waren wir schon infiziert und seitdem hat sich diese Infektion im Körper der westlichen Gesellschaften ungehindert ausgebreitet. Ja, das, also, und zwar in den Köpfen. Ja, der Sozialismus, der Marxismus, wie alle sündhaften und satanistischen Sekten, entsteht in den Köpfen. Und das hat Roland Bader mit ökonomischen Argumenten sehr, sehr klar herausgearbeitet und hat auch gezeigt, dass wir im Grunde genommen diese Chance, diese Friedensdividende, die wir damals eingestrichen haben, all das, die Zusammenarbeit mit Osteuropa und auch mit Russland, die sich eröffnet hätte, wenn wir es anders gehandhabt hätten, dass wir diese Chance hätten ergreifen müssen, diese enormen Ressourcen, die uns sich plötzlich als freie Ressourcen geboten haben, um unsere Gesellschaften zu reformieren. Und zwar im marktwirtschaftlichen Sinne. Wir hätten also eine große marktwirtschaftliche Offensive machen müssen ab 1990. Stattdessen haben wir eine Bequemlichkeitsoffensive gemacht und bekommen. Ja, wir haben uns auf unseren verdammten Lorbeeren ausgeruht und gedacht, jetzt müssen wir eigentlich nur noch am Strand liegen, bei Wein, Weib und Gesang und bei Sittenverfall. Ja, also wir haben uns im Grunde genommen den 7 Todsünden hingegeben, vor allen Dingen die komplette Durchsexualisierung der Gesellschaft. Ja, die hat ja ein Ausmaß erreicht, die ist unvorstellbar. Ja, ein kompletter Hedonismus, eine Auslebung jeder Perversion zu Lasten Dritter. Ja, das alles ist eine Gemengelage, der wir uns da hingegeben haben, anstatt die Gelegenheit zu ergreifen, uns weiterzuentwickeln. Haben wir uns zurückentwickelt und sind zu dem geworden, was wir vorher niedergerungen haben, nämlich zu einem kommunistischen Moloch. Und den Leuten ist das noch nicht klar, und zwar deswegen, weil dieser kommunistische Moloch, das ist ein Aufhocker, der saugt jetzt leer, was viele Jahrzehnte Marktwirtschaft geschaffen haben. Und jetzt kommen wir natürlich in Europa an den Punkt, wo es langsam leer gesaugt ist. Und erst wenn diese riesigen, riesigen Ressourcen, die Marktwirtschaft erzeugt, ganz aufgebraucht sind, dann wird den Leuten klar sein, dass sie eigentlich seit spätestens Mitte, Ende der 90er Jahre von der Substanz gelebt haben.
Spätestens,
wahrscheinlich schon eigentlich ab 1990.
Im Grunde nach Erhard, ja, würde ich sagen.
Ja, im Grunde das noch härter ausgedrückt eigentlich das. Es gab in den 80ern mal so ein Zwischenspiel, wo die Reformen unter Kohl und auch in Amerika unter Ronald Reagan so ein bisschen die alte Kraft erneuert haben. Aber auch das waren halbherzige Reformen im Verhältnis. Die einzige, die es nicht halbherzig gemacht hat, war Maggie Thatcher. Ja? Und wenn Maggie Thatcher, wir bräuchten eigentlich Maggie Thatcher auf Steroiden in ganz Europa. Oder Milley. Das wäre das, was wir bräuchten. Und wenn Europa nicht Objekt der Gestaltung sein will, sondern Subjekt des eigenen Lebens und damit auch Teilnehmer an der multipolaren Weltordnung, dann muss es jetzt eine 180-Grad-Kehrtwende hinlegen. Nicht eine Baerbock'sche 360-Grad-Kehrtwende, eine 180-Grad-Kehrtwende. Und diese 180-Grad-Kehrtwende, die kann nur darauf beruhen, dass wir massive Marktwirtschaft machen. Und dass wir, ich sage es ganz brutal, auch Remigration machen. Und zwar deswegen, weil das Hereinholen einer Subkultur, die auf Werten basiert, die komplett inkompatibel mit der Marktwirtschaft sind, komplett inkompatibel mit der Marktwirtschaft und damit auch mit der Freiheit, wird es uns unmöglich machen, als Kontinent auf den Füßen stehen zu bleiben, auf denen wir bisher gestanden haben. Wenn wir diese Kultur erlauben, Europa zu übernehmen, und da sind wir drauf und dran, dann wird es kein Europa mehr geben. Ja, wie Otto von Habsburg mal gesagt hat, Europa wird christlich sein oder es wird gar nicht sein. Und deswegen haben wir eine duale Herkulesaufgabe vor uns. Und diese duale Herkulesaufgabe in Europa ist Remigration und ganz klare Neuausrichtung Europas am christlichen und am christlich-jüdischen Wertekorsett, wenn man so will. Und zweitens radikale marktwirtschaftliche Reformen. Und das Ganze geht Hand in Hand. Und zwar, ich glaube, in dem Moment, wo wir radikal marktwirtschaftlich agieren würden, dann würden wir Menschen, die nicht arbeiten wollen, ja auch kein Geld mehr geben. Und dann würden die wahrscheinlich die allermeisten von selbst gehen.
Absolut. Das war ein tolles Schlusswort. Es sind die Anreize, auf die es ankommt. Und eigentlich war 1989 die Frage klar. Ja, besser für Umwelt und auch die Menschen ist der Allokationsmechanismus des freiwilligen Tausches, also der Marktwirtschaft und nicht der Planwirtschaft. Dieser Beweis wurde erbracht, DDR, BRD im Vergleich, wenn man sich da die Umweltsünden und so weiter alles ansieht und das Schlange stehen. All das kommt wieder und wenn es nur beim Facharzt ist aktuell. Also wir sind mittendrin in diesen Wohlstandsverlusten. Die Züge sind verdreckt und kommen nicht pünktlich. Also es ist eine Katastrophe. Aber ich danke dir für deine Zeit, dafür, dass du dich also seit vielen Jahren so erfolgreich für die Freiheit einsetzt. Ich wünsche dir einen weiteren Bestseller und damit auch uns. Also das sage ich nicht nur, weil ich dir das natürlich gönne, sondern auch, weil ich uns das wünsche, dass einfach diese Ideen in die Köpfe kommen. Weil die Ideen von heute bestimmen die Zukunft von morgen. Und wenn es eben freiheitliche und marktwirtschaftliche Ideen sind, dann ernten wir Frieden und Wohlstand. Und wenn es kollektivistische sind, ernten wir das Gegenteil. In diesem Sinne, danke an dich, danke an Sie, liebe Zuschauer. Auf bald und bis zum nächsten Mal.
Danke, lieber Benni, für die Einladung. Und ich freue mich natürlich auf viele Leser. Und es kann schon vorbestellt werden. Also wer das Buch jetzt vorbestellen will bei Langen Müller, da blenden wir am besten gleich einen Link ein. Da freut sich der Verlag, wenn man es bei ihm direkt vorbestellt und nicht bei Amazon. Da hat der Verlag, glaube ich, mehr davon. Ich ja nicht, aber der Verlag schon. Und man kann dort also das Buch vorbestellen. Und wenn alles gut geht, kommt es dann im späten Frühjahr oder spätestens Frühsommer bei Ihnen auf den Schreibtisch. Also als Urlaubslektüre wird es auf jeden Fall im Sommer schon zur Verfügung stehen.